Nach Exklusivinterview mit Nationalratspräsident Rosenkranz. Mit ihrem Hass gegen Auf1 offenbaren die Systemmedien ihre Angst vor unabhängigem Journalismus. Schwere Erkrankungen nach Corona-Impfungen. Ein erster Wissenschaftler spricht jetzt offen von Bevölkerungsreduktion. Und die Brandmauer muss fallen. Der frühere Wagenknecht-Vertraute Dieter Dehm dringt auf Gespräche zwischen BSW und AfD. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Zwei Tage nach seiner Wahl zum ersten Nationalratspräsidenten konnte Auf1 am Samstag ein exklusives Interview mit Dr. Walter Rosenkranz führen. Das sorgte bei den Systemmedien erwartungsgemäß für Schnappatmung. Selbst in der ZIP 2, einer Nachrichtensendung des ORF, wurde der Freiheitliche am gestrigen Sonntag damit konfrontiert, einem vermeintlich rechtsextremen Medium ein Interview gegeben zu haben. Rosenkranz ließ sich jedoch nicht einschüchtern und stellte wörtlich klar, ich gebe allen zugelassenen Medien ein Interview. Und auch in den sozialen Medien ernten die Berufsempörten durchaus heftigen Gegenwind. So schreibt etwa ein Nutzer auf der Plattform X an den ORF-Innenpolitik-Journalisten Stefan Kappacher, Zitat, Auf1 informiert besser und breiter, wie zum Beispiel ORF oder Puls 4. Ihre Stutenbissigkeit kommt davon, dass ihr keine Konkurrenz gewohnt seid. Kappacher ist unter anderem für den ORF-Hörfunk tätig. Im Interview selbst hatte Walter Rosenkranz eine deutliche Botschaft an jene Parteien, die nun zu Regierungsverhandlungen zusammentreten.
Ich habe natürlich als Parlamentspräsident der Abgeordneten, die Volksvertreter sind natürlich schon einen Wunsch. Es mögen gute Verhandlungen sein und man muss eigentlich nur eines in den Vordergrund stellen, es geht um das Wohl Österreichs. Es geht sicherlich nicht um persönliche Befindlichkeiten, um Eitelkeiten, dafür wäre dieses Land zu schade und dazu sind die Zeiten, in denen wir jetzt leben, etwas zu schlecht. Ich kann mich erinnern, als ich an anderer Stelle Klubobmann war, das war in der Regierung Kurz 1, da standen wir im, wie heißt das, Ranking, jetzt standen wir auf Platz 3 der Europäischen Union und jetzt sind wir auch auf Platz 3, allerdings vom anderen Ende der Skala. Da dürfte es doch etwas geben, was man rasch und dauerhaft sanieren muss. Und da wünsche ich an sich allen Parteien viel Glück dabei, dass sie das schaffen werden, weil es ist nicht im Interesse der einzelnen Parteien, sondern letztlich muss es zum Wohl der Österreicherinnen und Österreicher sein.
Wie Walter Rosenkranz sein Amt als Nationalratspräsident versteht und was er gegen das Gendern im Parlament unternehmen möchte, erfahren Sie im gesamten Interview unter www.auf1.tv. Die Systemmedien halten Interviews wie das mit Walter Rosenkranz für gefährlich. Und das sind sie auch. Gefährlich für das Meinungsmonopol der Hofberichterstatter in Wien. Denn weil Auf1 unabhängig und objektiv berichtet, kann deren Propaganda immer weniger wirken. Und deshalb reagieren sie mit unverhohlenen Angriffen auf unseren Sender. Auf1 kann diesem Sturm standhalten, aber nur, wenn Sie uns unterstützen. Jede Ihrer Spenden hilft, täglich mehr Menschen aufzuklären. Wie Sie dazu beitragen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Die FPÖ hat die Nationalratswahl am 29. September klar gewonnen. Dennoch hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen Wahlverlierer Karl Nehammer von der ÖVP mit der Regierungsbildung beauftragt. Doch was halten eigentlich die Österreicher davon? Auf1 Innenpolitikredakteur Philipp Huemer war am Nationalfeiertag in der Wiener Innenstadt unterwegs und hat nachgefragt.
26. Oktober hier in Wien. Es ist Nationalfeiertag und wir von Auf1 sind unterwegs, um mit den Menschen zu sprechen, was sie von der Entwicklung seit der Wahl am 29. September halten und wie sie vor allem zur Ausgrenzung der FPÖ und zu den jetzigen Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und wahrscheinlich NEOS stehen. Jetzt sind 4 Wochen vorbei. Was sagen Sie bisher zu den Entwicklungen?
Schweinerei.
Schweinerei?
Ja,
ja. Nicht so gelaufen, wie es das System verlangen würde. Ja.
Antidemokraten.
Sehr traurig, wie das Ganze abgespielt worden ist.
die Art und Weise, wie man mit dem Gewinner der Wahl umgegangen ist. Es ist eigentlich nicht demokratiepolitisch, es ist eher eine Katastrophe.
Politisch muss man ausziehen, aber wohin? Wann ist das noch schlimmer?
War ja doch alles vorher schon ausgemacht, oder nicht? Ja. Ich meine, es ist ein Nationalratswahl, das sind ja keine Dinger, keine Präsidenten, also wir als Bundeskanzler wollen. Und meiner Meinung nach war das vorher schon ausgemacht.
Passiert ist noch nicht viel, wird noch ein bisschen dauern, bis da irgendwas zustande kommt, keine Ahnung, wie zufrieden Österreich dann ist.
Es gab viel Kritik am Bundespräsidenten für die Erteilung des Regierungsauftrags an Karl Nehammer, auch aus seiner eigenen Partei, der ÖVP. Sehen Sie das auch kritisch oder wie beurteilen Sie das?
Ja, grundsätzlich bin ich schon der Meinung, dass eigentlich die stimmenstärkste Partei also das Recht bekommen sollte für die ersten Gespräche. Aber wenn die Parteien nicht zueinander finden, dann muss man andere Wege beschreiten und das hat unser Bundespräsident getan.
Also ich war dafür gewesen, wenn es der Kickl gewesen war. Also wenn er wenigstens die Chance gegeben hätte.
Ja. Ich sehe es als taktischen Fehler von Van der Bellen, dass er den Kickl nicht beauftragt hat. Rein taktisch wäre es gesehen besser gewesen, die hätten scheitern lassen, ja, als es zu übersprengen.
Naja, ich finde, der Erste sollte Verhandlungen führen und nicht der Zweite.
Sicher nicht negativ, weil ja das eigentlich schon in den Medien klar war, dass niemand mit dem Herrn Kickl zusammenarbeiten will.
Er ist nur einen Schritt übergangen. Er hätte vielleicht diesen Weg gehen sollen und an Kickl auf die Suche gehen sollen. Das hätte nicht geklappt und dann wäre das Gleiche rausgekommen. Er wollte sich wahrscheinlich nur Zeit ersparen. Kein kluger Schachzug vielleicht, aber es ist so.
Wie die Österreicher die Chancen der sich abzeichnenden Dreierkoalition einschätzen, sehen Sie im ganzen Beitrag unter www.auf1.tv. Die Zustände um die Regierungsbildung in Österreich sprach nun auch Ungarns Außenminister Péter Szijjártó im exklusiven Interview mit Auf 1 an.
Für mich ist es wirklich seltsam, dass der Vorsitzende einer Partei, die eine Wahl gewinnt, nicht offiziell die Chance bekommt, eine Regierung zu bilden. Ich werde mich aber natürlich nicht in österreichische Angelegenheiten einmischen, denn ich habe genug von all jenen, die sich in ungarische Angelegenheiten einmischen. Ich möchte nur noch einmal betonen, dass wir Ungarn in der Regel bezüglich Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sehr stark kritisiert werden. Und wenn ich mich recht erinnere, hat auch Ihr Präsident in den letzten Jahren einige Kritik an Ungarn geübt. So könnte, nachdem dem Führer der siegreichen Partei nicht die offizielle Chance gegeben wurde, eine Koalition zu bilden, die Kritik der österreichischen Politelite gegenüber Ungarn möglicherweise zurückhaltender werden. Wir drücken also unseren Verbündeten von der FPÖ die Daumen.
Und weshalb der ungarische Außenminister die EU heftig kritisiert, das erfahren Sie im vollständigen Exklusivinterview mit Außenminister Péter Szijjártó unter www.auf1.tv. Das staatsnahe System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerät immer mehr unter Druck. Bei einer Volksabstimmung in Liechtenstein votierten 55% der Teilnehmer gegen die weitere Finanzierung des Landessenders aus Steuergeldern. Radio Liechtenstein erhielt zuletzt jährlich 4 Millionen Franken und musste wiederholt mit Notkrediten gerettet werden. Ob der Radiosender damit endgültig Geschichte ist oder sich Investoren für eine Privatisierung finden, ist noch unklar. Die Regierung und der Presseclub Liechtensteins zeigen sich jedoch skeptisch. Übrigens, bereits 1999 wurde in Liechtenstein der verpflichtende Rundfunkbeitrag abgeschafft. Eine ähnliche Initiative in der benachbarten Schweiz, die die Abschaffung der Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk SRF forderte, war 2018 gescheitert. Die Krise bei Volkswagen spitzt sich zu. Und nach dem Willen der Konzernführung sollen nun vor allem die Beschäftigten die Folgen tragen, wie die Vorsitzende des Gesamtbetriebsrates Daniela Cavallo heute erklärte, wird der Autogigant mindestens 3 seiner 10 Standorte in Deutschland komplett schließen. Und selbst die verbliebenen Werke müssen offenbar mit harten Einschnitten rechnen. Zahlreiche Abteilungen sollen vollständig ins Ausland verlagert werden. Die verbliebenen Beschäftigten müssen sich offenbar auf eine Gehaltskürzung von insgesamt 18% einstellen, quer durch alle Bereiche. Beobachter sehen in der Entwicklung vor allem eine Folge der Transformationspolitik hin zur Elektromobilität. Lars Bochmann ist Betriebsrat bei VW im sächsischen Zwickau und gehört dem Bündnis Freier Betriebsräte an. Auf 1 hat bereits vor einigen Wochen mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie seine Gewerkschaft zur Verkehrswende der Ampel steht.
Wir sehen diese politische Richtung von Rot-Grün, Links sehen wir äußerst kritisch. Wir können wir können die ja ausholen und ganz, ganz lange darüber mit Ihnen sprechen. Um es kurz zu machen, wir lehnen das kategorisch ab. Wir sehen hier, dass die Marktwirtschaft wieder Einzug halten muss. Wir befinden uns hier mitten in einer sozialistischen Planwirtschaft, wo praktisch Steuergelder genommen werden zur Förderung von Fahrzeugkäufen. Das heißt, es wird ein riesengroßer Apparatschik aufgebaut, der das dann verwalten muss, die Steuergelder wieder weiterverteilen muss. Das muss aus unserer Sicht alles weg.
Das vollständige Interview mit Lars Bochmann sehen Sie morgen bei Auf 1. Erkrankungen der Geschlechtsorgane sind seit den Covid-Injektionen massiv gestiegen, um knapp 700%. Krebs hat seither um 500% zugenommen und Fehlgeburten um mehr als 300%. Und auch angeborene genetische Erkrankungen verzeichnen einen Anstieg von 275%. Das ergibt eine Analyse der WHO-Datenbank VigiAccess. Zur Auswertung hat Deutschlands größter Wissenschaftsblog Science Files eine umfassende Zeitverlaufsstudie von Mai 2021 bis Oktober 2024 erstellt. Damit könnten über die Zeit belegbare Folgen der Injektionen gezeigt werden. Michael Klein vom Wissenschaftsportal Science Files spricht gar die Möglichkeit von gezielter Bevölkerungsreduktion an. Diese Ansicht vertritt auch der ehemalige Vizepräsident von Pfizer, Mike Yeadon. Wörtlich sagte er, die Covid-Injektionen seien giftig und schädlich, mit Absicht. Die Zusammensetzung der Präparate habe keinen anderen Zweck, als zu schädigen und zu töten. Unter dem Motto »Ein Tag für Frieden und Freiheit« demonstrierten am vergangenen Samstag rund 1000 Bürger in Dresden. Mehrere Bürgerbewegungen wie das Bündnis Querdenken und die Friedensinitiative hatten dazu aufgerufen. In der Hauptsache richtete sich die Veranstaltung gegen die Kriegstreiberei westlicher Akteure und forderte unverzügliche Verhandlungen. Als Redner trat etwa AfD-Politiker Maximilian Krah auf. Er verurteilte in seinem Beitrag das Säbelrasseln von verschiedenen Seiten und betonte, Zitat, »Wir wollen nicht in fremde Kriege hineingezogen werden.« Im Anschluss an die Kundgebung auf dem Neumarkt zogen die Demonstranten vorbei am historischen Fürstenzug durch die Dresdner Innenstadt. In Brandenburg wollen SPD und Bündnis Sarah Wagenknecht offiziell Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Das erklärten deren Landesvorsitzende Dietmar Woidke und Robert Krumbach in Potsdam. Zuvor hatten beide Parteien mehrere Wochen unter Ausschluss der Öffentlichkeit Sondierungsgespräche geführt. Dabei scheint das BSW von einer zentralen Forderung abgerückt zu sein, der Ablehnung einer geplanten Stationierung neuer US-Raketen, zumindest in Brandenburg. Im Ergebnis der Sondierungen heißt es nur noch, eine mögliche Koalition wolle sich für eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konfliktes einsetzen. Zugleich betonte Krumbach die Eigenständigkeit seines Landesverbandes. Wagenknecht sei über die Ergebnisse informiert, so der Politiker. Eine Formulierung, die bewusst offen lässt, ob seine Bundesvorsitzende mit den Ergebnissen auch einverstanden ist. Zuvor waren in Thüringen die Sondierungen zwischen BSW, CDU und SPD ins Stocken geraten. Der CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz hatte eine Koalition am Wochenende von einem Bekenntnis des Bündnis Sarah Wagenknecht zur NATO abhängig gemacht. Unterdessen kritisierte der frühere Bundestagsabgeordnete und einstige Wagenknecht-Vertraute Dieter Dehm die Weigerung des BSW, Gespräche mit der AfD zu führen. Gegenüber auf 1 sagte Dehm:
Das ist auch eine Folge dessen, dass Wagenknecht nur im Fernsehen sich mit Alice Weidel gestritten hat, aber von vornherein Gespräche mit der AfD ausgeschlossen hat. Das wird dann teilweise begründet mit der, wie ich finde, auch völlig falschen Steuerpolitik der AfD, also die Superreichen zu schonen, wird auch damit begründet, dass die AfD hinter der israelischen Regierung steht. Also das sind so zwei gängige Argumente, mit denen Oskar Lafontaine und andere sagen, deswegen können wir mit der AfD nicht reden. Warum man dann mit der CDU ausgerechnet redet, erschließt sich mir andererseits nicht. Das heißt, das Grundproblem ist, wenn man mit der zwischen AfD und BSW reden würde, dann wäre jetzt diese Koalitionsverhandlung möglicherweise getragen und gestützt von über 100.000 Menschen, die am Brandenburger Tor für Frieden mit Russland demonstriert hätten. Und dann wären auch dort mehr AfD-Anhänger gewesen. Wenn man miteinander gesprochen hätte, also Wagenknecht mit AfD, dann hätte man jetzt ein Trostszenario für die Medien und auch für die CDU und die SPD, wenn ihr nicht wollt, wir können auch anders. Man kann ja miteinander reden, AfD und BSW, und es scheitert. Aber man muss die Brandmauer wegnehmen und miteinander reden. Damit ist jedenfalls mehr Beinfreiheit für Verhandlungen. Jetzt ist Wagenknecht etwas gefangen. Die Medien prügeln auf sie ein. Sie wird ihrer staatspolitischen Verantwortung nicht gerecht und macht Thüringen unregierbar oder Sachsen unregierbar. Und auf der anderen Seite hat sie natürlich nicht mehr den Druck von der Straße, den sie gehabt hätte, wenn am Brandenburger Tor über 100.000 statt nur 40.000 gewesen wären.
Und Dieter Dehm forderte unserem Sender gegenüber nicht nur ein Ende der Brandmauer, sondern auch eine Kurskorrektur in der Asylpolitik. Was er genau sagte, sehen Sie im vollständigen Interview exklusiv unter www.auf1.tv. Immer mehr Sportlerinnen müssen bei Wettkämpfen gegen sogenannte Transfrauen antreten und verlieren gegen biologische Männer. Nun zeigt ein Bericht der Vereinten Nationen das erschreckende Ausmaß dieser Benachteiligung. Demnach unterlagen bereits mehr als 600 weibliche Athleten den Transgender-Sportlern. Dabei gewannen die biologischen Männer über 890 Medaillen in 29 Sportarten. Der Bericht benennt allerdings nicht die spezifischen Wettkämpfe oder den Zeitraum, in dem die Frauen um ihren Erfolg betrogen wurden. In der öffentlichen Wahrnehmung begann die zunehmende Dominanz von Transsexuellen im Frauensport, aber wohl erst mit den Erfolgen von Lia Thomas im Freistilschwimmen im Jahr 2022. Der UN-Report, der übrigens den vielsagenden Titel »Gewalt gegen Frauen und Mädchen im Sport« trägt, findet für diese Praxis klare Worte. Der höhere Testosteronspiegel von Transgender-Athleten schlage sich etwa in einer größeren körperlichen Kraft nieder. Und das wäre, so heißt es dort wörtlich, der Verlust der Chancengleichheit für echte Frauen. Neues von der Trans-Ideologie gibt es auch aus Kanada. Mehr dazu erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Die ehemalige Ethikratsvorsitzende Alena Büchs hat davor gewarnt, vermeintliche Verschwörungsmythen zu glauben. Auf einer Veranstaltung der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften bezeichnete sie diese wörtlich als Bullshit. Der Vertrauensverlust in die etablierte Wissenschaft bedrohe ihrer Ansicht nach die Demokratie. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat während seines Indienbesuchs zugesagt, die Zahl der Arbeitsvisa für indische Fachkräfte deutlich zu erhöhen. In Neu-Delhi sagte der SPD-Politiker, Zitat, die Botschaft lautet, Deutschland ist offen für Fachkräfte. Konkret solle die jährliche Zahl der Visa für indische Fachkräfte von bisher 20.000 auf 90.000 erhöht werden. Russland erweitert offenbar ein altes Militärforschungsgelände nordöstlich von Moskau. Nach Angaben der Washington Post zeigen Satellitenbilder Bautätigkeiten auf dem Areal. Zu Sowjetzeiten hat die UdSSR auf dem Stützpunkt an biologischen Kampfstoffen geforscht. Der BSW-EU-Parlamentarier Friedrich Pirner hat sich für einen Abbruch der Sondierungsgespräche in Thüringen ausgesprochen. Gegenüber der Berliner Zeitung sagte Pirner wörtlich, nach den Ergebnissen im Sondierungspapier ist klar, dass es mit den Sondierungspartnern CDU und SPD nur ein Weiter-so geben wird. Vor allem die Corona-Aufarbeitung sieht der EU-Abgeordnete gefährdet. Justizvollzugsbeamtinnen müssen in Kanada Leibesvisitationen an Transhäftlingen durchführen. Dies entschied ein Arbeitsgericht auf Antrag der kanadischen Regierung. Zuvor hatten rund 40 weibliche Beamte wegen des Umgangs mit Transsexuellen in einem Frauengefängnis zeitweise den Dienst eingestellt. Die kanadische Regierung war gegen den Streik vor Gericht gegangen.
Ein britisches Gericht hat den patriotischen Aktivisten Stephen Yaxley Lennon, besser bekannt unter seinem Pseudonym Tommy Robinson, zu 18 Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Er habe gegen eine Unterlassungsanordnung aus einem vorherigen Urteil verstoßen. Robinson war zuvor wegen Verleumdung eines syrischen Flüchtlings verurteilt worden, hatte seine Anschuldigungen aber in mehreren Podcasts wiederholt. Er selbst räumte den Verstoß ein. Robinson hatte noch am vergangenen Samstag eine Großdemonstration gegen die Masseneinwanderung in London organisiert. Im thüringischen Hirschberg geht eine seit dem Frühjahr laufende Wahlposse wohl in die nächste Runde. Seit Mai sucht der Ort einen neuen Bürgermeister. Allerdings gibt es keine Kandidaten. Deswegen mussten bereits beim ersten Wahldurchgang die Wähler selbst Kandidaten vorschlagen. Gewonnen hat den ersten Durchgang der parteilose Ronald Schricker. Dieser lehnte allerdings die Wahl ab. Bei der am vergangenen Wochenende durchgeführten Wiederholung siegte abermals Schricker mit einem Ergebnis von 72% Zustimmung bei einer Wahlbeteiligung von 18,6%. Dieser hatte aber bereits angekündigt, die Wahl abermals nicht anzunehmen. Einen erneuten Urnengang wird es frühestens im Februar 2025 geben. Bis dahin wird das Amt kommissarisch von einem Angestellten des Landratsamtes verwaltet. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.